Wenn sich was bewegt, ist es gut. Es ist ein gutes
Zeichen. Wie war das? Wie geht der Spruch noch? Nothing changes if nothing changes.
Richtig. Eine alte Bauernweisheit. Eventuell.
Keine Ahnung. Wo habe ich die denn jetzt her? Ach, ich lese gerade Atomic Habits.
Eigentlich hast du das aus deinem Kopf.
Nee, und in Atomic Habits hat er das auf jeden Fall erwähnt. Ich weiß aber nicht, ob das aus dem Buch kommt oder ob er das irgendwann vorher schon gesagt hat. Aber das fand ich sehr einprägsam, dass nothing changes if nothing changes.
Das ist auch ein bisschen nichts sagen, ne?
Eine Plattitüde ist es ja so oder so.
Ja, gut. Dass wir uns da einig sind, ist mir wichtig.
Dennoch. Möchtest du die Musik machen oder ich?
Dididum.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma.
Nope. Nope. It's never going to happen. Remote.
Wir sind ein Podcast.
Ja, der sich mit allem auseinandersetzt, was uns interessiert. Das ist vorwiegend True Crime, Sagen, fantastische Gestalten und alles Historische, was uns sonst noch so interessiert.
Genau.
Und weil wir ja mittlerweile doch ein Geschichtspodcast sind.
Wir sind in irgendeiner Art und Weise sind wir geschichtlich, historisch unterwegs. Aber einfach auch, weil Geschichte spannend ist.
Bevor wir jetzt aber geschichtlich weiter abtauchen, mir gegenüber sitzt die tongebende Chrissy.
Und vor mir sitzt die inhaltsgebende Cori.
Okay.
Ja.
Ja.
Vor allen Dingen, weil ich festgestellt habe, dass ich derzeit nicht fähig bin, Inhalt zu geben.
Das stimmt aber nur bedingt. Also ich möchte sagen, die äußeren Umstände sind schuld.
Ja, ich finde es ein bisschen frustrierend, weil mir die Inspiration einfach nicht kommt, die ich haben möchte für den Frauenmonat.
In dem wir uns ja jetzt mittlerweile befinden.
Genau. Und ich wollte halt aller Jahre wieder, will ich eine Folge produzieren, in der wir uns über eine tolle Frau unterhalten. Und dann stelle ich fest, dass das Internet echt wenig über Frauen hat.
Ja, aber auch Geschichte, möchte ich sagen, ne?
Ja, die Geschichte, das ist immer so dieses von wegen, die 100 einflussreichsten Frauen der Geschichte. Und dann hast du da so einen Dreizeiler zu so einer Person wie Rosa Luxemburg zum Beispiel.
Ja.
Die voll das fette Leben hatte und mega einflussreich war. Aber es ist halt so, ich habe Zitate von ihr und ich tue den Artikeln auch nicht nichts Gutes, wenn ich jetzt sage, von wegen, die haben nichts gebracht. Die sind schon, aber die sind vielleicht für ein anderes Podcast-Format sinnvoll.
Tja, vielleicht was Ultrahistorisches. Nicht so ein Laberababa-Kram, den wir hier
genau,
machen.
Genau, weil man, also jetzt, ich meine, Rosa Luxemburg ist ja jetzt zum Beispiel auch eine Person, jetzt nach meiner ersten Recherche, die hat halt unglaublichen Einfluss auch gehabt auf deutsche Geschichte. Die war total oft im Gefängnis zum Beispiel, weil sie einfach für das eingestanden ist, an was sie glaubte. Also deswegen will man ihr ja auch gerecht werden.
Hm.
Aber sobald ich anfange, ihr zu versuchen, gerecht zu werden, wird es nicht mehr so spannend, dass wir beide da eine halbe Stunde gut drüber schnacken können. Vielleicht war auch mein Anspruch an mich selber einfach zu groß.
Ja. Vielleicht küsst dich ja noch die Muse.
Ja.
So, Frauenmonat. Ich finde es trotzdem schade, dass Frauen in der Geschichte so wenig repräsentiert werden.
Ja, und fängt ja auch jetzt erst an, dass halt auch Ehre wem Ehre gebührt, ganz häufig, ne? Also,
ja, das schlägt tatsächlich auch ein bisschen in die Kerbe mit der Frau, die ich heute mitgebracht habe. Oder dem Mädchen, müsste man fast sagen.
Dem Mädchen?
Die, glaube ich, jeder kennt. Allerdings auch das klassische Bild wieder war von macht voll was Gutes. Und dann haben sich Männer so überlegt, nee, eine Frau, geht nicht. Und dann war es auf einmal alles schlecht. Und jetzt am Ende ist es doch wieder alles gut.
Ist sie Französin?
Ja.
War sie Soldatin?
Nein.
Oh, schade.
Also, du meinst das Richtige. Aber tatsächlich ist es so, dass Frauen zu dieser Zeit offiziell keine Soldaten sein durften.
Ah, okay.
Deswegen war sie keine.
Also es geht um keine Semantik. Soldat.
Ja, es geht nur um Semantik.
Okay.
Aber die Frage ist eindeutig mit Nein zu beantworten. was tatsächlich für ihren Gerichtsprozess relativ relevant ist.
Okay.
Ich bin wieder sehr stolz auf dich, dass du, wie bei der Houdini-Folge auch schon, sofort auf das Thema gekommen bist.
Jeanne d'Arc.
Ja. Olio, ich muss auch sagen, ich finde mich sehr mutig mit dem Thema, weil man ja weiß, wie gut ich in der französischen Aussprache bin.
Ja, ihr mögt euch gerne die französischen Worte und du.
Ja.
Ich bin interessiert.
Ich glaube, ich hätte Tequila vorher trinken sollen, dann wäre besser alles rausgekommen. Aber ich möchte dazu sagen, ich scheue mich trotzdem nicht davor, dieses Thema anzugreifen. Und ich mache hier das mit bestem Wissen und Gewissen. Wir haben ja eine sehr treue Hörerin, die Französisch-Lehrkraft ist. Die darf mich dann verbessern.
Das ja, der okay. Werden dann die Ohren bluten.
Ja, und dann darf sie mich verbessern. Das ist voll okay. Ja. Ja, offensichtlich weißt du ja schon einiges von Jeanne d'Arc.
Nein, tu es nicht.
Wieso denn nicht?
Nein, du
jetzt
weißt.
Weißt du doch endlich mal was.
Ich weiß, wie sie heißt, ja.
Ja, und du weißt offensichtlich, was mit ihr passiert ist. Und du weißt, dass die französische Nationalheldin ist.
Erzähl was dazu.
Sehr gerne. Also, Jeanne d'Arc. Geboren in Doremy in Lothringen. Vermutlich 1412.
Mhm.
Geburtsdatum ist nicht genau erfasst. Man weiß nur, dass sie wahrscheinlich so 19, 20 Jahre war. 21 so um den Dreh, als sie hingerichtet worden ist.
Mhm.
Und das Datum, das wiederum weiß man sehr genau, das war nämlich der 30. Mai 1431 in Rouen, in Frankreich natürlich.
Mhm.
Und seit jetzt knapp einem Jahrhundert ist der 30. Mai auch der Nationalfeiertag von Jeanne d'Arc. Und was ich ganz spannend finde, eigentlich tatsächlich nicht nur in der französisch-katholischen Kirche, sondern auch in England.
Ja.
Ja.
Das war ja noch eine Zeit, in der England und Frankreich noch viel miteinander zu tun hatten, ne?
Ja, ja, das ist ja geschichtlich darin begründet, in dem Hundertjährigen Krieg, ne?
Mhm.
Deswegen fangen wir erstmal nochmal ein bisschen mit der Backstory an. Genau.
Background.
Und zwar ist so. Und zwar, genau, war das Ding ja, dass Frankreich und England, ja, die hatten ja richtig viel miteinander zu tun. Also die englische Sprache ist ja auch ganz doll vom Französischen immer noch inspiriert. Beziehungsweise das richtig Englisch, was wir jetzt ja so kennen, hat sich ja erst aufgrund dieses Krieges etabliert, weil dann ja alle dachten so, Französisch können wir jetzt nicht mehr reden. Weil die sich ja so quergelegt haben mit den Franzosen. Also eigentlich hatten die ja immer ganz gute Beziehungen zueinander, aber als sich dann der englische König gedacht hat, ach, ich könnte doch jetzt auch mal den französischen Thron besteigen und beide Länder regieren, haben sich die Franzosen ja so gedacht, so, nee.
Hm.
Genau, aber ich finde es trotzdem immer noch erstaunlich, wie viel französische Lehnwörter man eigentlich noch findet im Englischen. Also wenn man sich die Mühe macht, so mit Fiancé zum Beispiel.
Ja.
Also auch von der Schreibweise her ist es ja total.
Ja.
Also ist ja ganz kurios. Also, genau. Ohne jetzt zu sehr auf dieses ganze Königshausgedöns aber eingehen zu wollen, weil das doch sehr tiefgreifend wäre, ist das aber so ein bisschen die Prämisse, die man halt wissen muss. Also, es gab halt diesen Krieg, diesen Hundertjährigen, also ähnlich lange hat er auch tatsächlich gewährt, der Name ist nicht ohne Grund so gewählt worden und genau, die Engländer wollten gerne auf den französischen Thron und die Franzosen wollten das aber nicht so gerne. Und aufgrund der Lage war natürlich die Normandie vor allen Dingen betroffen von der Kampfzone, ne?
Mhm.
Weil sie halt dann von, warte, was ist denn das jetzt? Niemals ohne Seife waschen, Nordwesten gekommen sind?
Ja.
Ja. Also, was ich tatsächlich ganz spannend fand, als ich das jetzt mich da gerade eingelesen habe, ist, dass die ja so jung war, aber schon so einen starken Glauben hatte, dass sie für das, was sie da empfunden hat, auch eingestanden ist.
War sie 14, als es losging?
Mit 13 hatte sie damals dann bei ihrer Gerichtsverhandlung angegeben, die ersten Visionen bekommen zu haben. Von der heiligen Katharina und vom Erzengel Michael und später auch von der heiligen Margareta. Und die hätten ihr in verschiedenen Szenarien dargelegt, dass sie für Frankreich gegen die Engländer in die Schlacht ziehen soll und Frankreich von den Engländern befreien soll und den Dauphin, das ist der Thronfolger in Frankreich, zum Thron führen soll.
Kann mich an, war das Hilary Swank in dem Film? Kann mich auf jeden Fall an den Spielfilm Jeanne d'Arc erinnern.
Ich weiß, dass es, glaube ich, einen deutschen Zweiteiler dazu gab.
Da war nämlich der, für den sie da versucht hat zu kämpfen, der, das war so ein Hämpfling.
Willst du den schnell googeln?
Ich bin gerade dabei.
Hervorragend.
Da, von Luc Besson.
War das nicht die andere?
Nee, war das nicht eine, die auch das fünfte Element gemacht hat?
Nee, das war Mila Jovovich. Die hat dann bei Resident Evil mitgespielt, glaube ich.
Mila Jovovich, ja.
Ach, doch die.
Ja.
Ich hatte jetzt eine andere vor Augen.
Ja, die war's. Das war gar nicht Hilary Swank. Ja.
Aus welchem Jahr ist denn der?
99.
Hat sie da nicht auch das fünfte Element gemacht?
Ich glaube, das fünfte. Ja, also sie hatte ja gerade so Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatte sie so diese Movie-Phase. Sie war ja vorher hauptsächlich Model. Und Resident Evil hat sie ja dann auch gemacht.
Mhm. Mit dem Poster, die ich gerade im Kopf habe.
97.
Auch schon so alt. Meine Güte.
Ja.
Aber ein sehr guter Film.
Absolut.
Hier, der diesen Widerling da gespielt hat, in das fünfte Element, ne? Der hat auch noch irgendwo mitgespielt. Und da war ich ganz überrascht.
Welchen Widerling?
Den mit diesem Plastikding auf dem Kopf?
Ja, das ist doch... Da, Gary Oldman. Das ist Sirius Black.
In ganz jung.
Ja, definitiv. Also das Cast-Foto von, was jetzt auf IMDb von ihm ist, da erkennst du nicht, dass das der Charakter in dem Film ist.
Das fünfte Element, ja. Und dann Harry Potter.
Nee, jetzt Harry Potter kann man vielleicht noch so gerade erkennen, aber fünfte Element und das Cast-Foto, das aktuelle, schon eine Distanz.
Ach, krass.
Eine Frage der Nähe und Distanz.
Ja, wie so oft im Leben. Die Vision, die sie hatte.
Immer eine gute Idee.
Die Vision, die sie hatte, die haben dann tatsächlich in der Frequenz zugenommen, hat sie dann berichtet. Und mit 17 Jahren hat sie sich dann entschlossen, dem zu folgen.
Boah, hat sie aber ganz schön lange ausgehalten, ne?
Und gut, das musst du jetzt auch erstmal einer glauben, ne?
Ja, aber wenn du mal drüber nachdenkst, mit 13 ging das los, dass sie 4 Jahre diese Visionen ausgehalten hat, bis es dann zu Aktionen kam. Manche an anderen wäre dann schon irgendwo
Jahren, raus. Ja, das stimmt. Aber mit 17 Jahren war das ja schon schwer für sie, das glaubhaft zu machen, dass sie die hat. Ich glaube, mit 13 hätte man ihr gar nicht zugehört.
Ich wollte gerade sagen, denk mal an Salem.
Ja. Gut, da wurde ihr auf eine andere Art und Weise zugehört. Ja, okay. Also, wir schreiben jetzt den 1. Januar 1429. 29, genau, obwohl, nein, 16, sie war noch nicht ganz 17. Wie gesagt, man weiß ja das Geburtsdatum nicht so genau, also irgendwie so um den Dreh. Ist sie denn das erste Mal zum Stadtkommandanten gegangen? Ne? Ich will hier mitkämpfen. Und zwar hieß der gute Herr Robert de Baudricourt.
Ich
muss auch sagen, Französisch hört sich in meinem Kopf immer deutlich besser an, was dann als das, was tatsächlich rauskommt, aber. genau. Auf jeden Fall hat sie versucht, bei dem vorzusprechen und ist zweimal abgelehnt worden und beim dritten Mal hat sie dann endlich eine Audienz gekriegt. Ne, weil natürlich wieder vorher gesagt wurde: Nee, geh. Ja, gut, okay, jetzt nervst du, dann komm halt rein.
Nervst.
So stelle ich mir das zumindest ein bisschen vor. Ich unterstelle das jetzt hier natürlich total, aber ich glaube, dass das so war. In meiner Geschichtswahrnehmung für Frauen war das so. Genau. Und dann musste sie natürlich erstmal ihren Glauben auf die Prüfung stellen. Die Prüfung war allerdings relativ nett, sie musste nur ein Kreuz küssen.
Okay.
Du guckst sehr pikiert.
Ja, nee, mach weiter.
Gut, wir schreiben jetzt Ende Februar, also sie war so knapp 6 Wochen da und hat dann tatsächlich das Ohr gehört bekommen und gesagt, ja gut, okay, wir glauben dir, dass das, was du da erzählst, du darfst jetzt mit einer Eskorte auch tatsächlich losreiten, um deine Mission zu erfüllen. Und am 5. März, nachdem sie 11 Tage lang durch feindes Land geritten ist, hat sie dann auch Karl den 7. erreicht, der Dauphin war. So,
ja.
Der Hämpfling. Genau, so. Und der lebte da ja so ein bisschen im Exil, weil Paris ging ja nicht, war ja jetzt auch noch kein richtiger König und so. Aber sie hat ein Empfehlungsschreiben dabei gehabt von dem Stadtkommandanten, der dann gesagt hat, also der ihren Empfang am französischen Hof angekündigt hat, sodass sie nicht, also dass die Leute dann nicht ganz unvorbereitet waren, als sie dann da gekommen ist. Sie musste allerdings tatsächlich immer noch auch den Dauphin davon überzeugen, dass ihre Visionen das sind, was sie sein sollten. Man weiß nicht genau, wie das passiert ist. Auf jeden Fall munkelt man, dass sie mit ihm in ein geheimes Zimmer gegangen ist und ihn an einer Vision hat teilhaben lassen. Und daraufhin war er felsenfest davon überzeugt.
Das war Karl der Siebte?
Steht hier, ja.
Okay, dann habe ich da voll was durcheinander gebracht, weil in dem Film ist das John Malkovich.
Aha.
Der ist kein Hämfling.
Nein.
Und es gibt noch eine neuere Version von 2019.
Ach echt? Die ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
Da, und das Witzige daran, da siehst du mal die Veränderung auch in Hollywood, dass, ich meine, wenn du sagst von wegen, sie war 17, als sie versucht hat, halt einzutreten. Und wenn du dir überlegst, Mila Jovovich, wie erwachsen die aussieht. Na, und dann hast du das Bild von dem Mädel von 2019.
Ja.
Sieht schon weitaus jünger aus.
Ja.
Wo halt darauf geachtet wird, dass die vielleicht dann doch auch eher dem dem entsprechen, wie sie alt sind, sozusagen.
Ja, du, das habe ich jetzt aber festgestellt, auch bei dieser One-Day-Geschichte, dieser gehypten Netflix-Serie. Weil sie, obwohl ihr Name ja ultra weiß ist, aber sie wird jetzt von der Inneren dargestellt. An ihm lässt sich nichts ändern, das ist halt ein White Boy. Und ihre beste Freundin ist aber dunkelhäutig. So. Ist ja alles super mit dem diversen Cast. Und dann habe ich mir den Film aber nochmal angeguckt von 2021, weil ich das nochmal miteinander vergleichen wollte, wo Anne Hathaway nämlich die Hauptrolle spielt. Alle weiß. Alle weiß, bis auf eine Pseudo-Schwarze, die Trauzeugin ist bei der Hochzeit von der besten Freundin.
Ja.
Hat sich schon ein bisschen was getan, möchte ich sagen.
Im Rahmen der Diversität auf jeden Fall.
Ja, genau.
Obwohl ihr auch bedenken muss, gerade auch Einwandererfamilien, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel an Indischstämmige oder so denkt, dass die, wenn die in Amerika eingewandert sind, dass die häufig ihren Kindern dann ultraweiße Namen gegeben haben, damit die keine Nachteile haben.
Mhm.
Also dann kann das auch sein, dass eine Indischstämmige in so einem Film dann einen ultraweißen Namen kriegt.
Außer unser Herr Houdini, der, ich finde, sich eher ausländisch benannt hat als amerikanischer.
Der hat sich eher gedowngradet.
Ja, was den Namen angeht. Jeanne d'Arc.
Die musste ein Kreuz küssen.
Ja, genau, das war ja noch am Anfang beim Stadtrat. Jetzt, dann war sie ja beim Dauphin, da hatte sie dann ja auch nochmal eine Gläubigkeit und Vision und alles gut. Und er jetzt, ja, es geht los, ich soll in Reims zum König gesalbt werden. Ich glaube, es wird dann noch französisch ausgesprochen, aber das ist ja Elsass-Lothringen, deutsches Grenzgebiet. Reims.
Riesa.
Anyway, also den Dauphin hatte sie, ich möchte mal König sagen, aber stimmt ja nicht, den Dauphin hatte sie jetzt auf ihrer Seite. Hat aber immer noch nicht gereicht. Jetzt musste sie sich noch von den Geistlichen des Hofes 3 Wochen lang überprüfen lassen, aufgrund ihres Glaubens und ob sie denn auch tatsächlich jungfräulich sei.
Daran kann ich mich auch im Film erinnern.
Ja. Das ganze Martyrium musste sie also auch nochmal über sich ergehen lassen. Das muss ich übrigens auch sagen, also wenn du so einen König geheiratet hast, ne, als Frau, das ist ja auch nicht so geil, wenn der dann da vorher alles in den Schritt geguckt hat, ne?
Ja.
Ja. Schwierig.
Ja. Ich frage mich, warum musste sie unbedingt Jungfrau sein? Kann sie nicht auch als gestandene Frau irgendwelche Visionen gekriegt haben?
Keine Ahnung.
Ja, das
wirkt
ist
vielleicht dann im 15. Jahrhundert nicht so glaubwürdig.
Das ist diese Vorstellung, die da vorschwingt, von wegen die Unschuld, die dann. Genau wie bei Maria von wegen, die dann die göttliche Segnung empfängt, blabliblub.
Ja, mit der wurde sie jetzt stellenweise übrigens auch verglichen, ne? Ja. Also im Volksglaube ist sie irgendwann zwischendurch mal auf einer Stufe mit der Jungfrau Maria gewesen.
Ja, schwierig. Ja, besonders aus Außenperspektive, wenn man dem halt nicht so wirklich folgen kann.
Nee.
Ist das so ist das euer Ernst?
Ja, und das Ding ist ja auch, also jetzt hat sie da 4 Jahre lang angeblich, weiß man ja nicht so genau, diese Vision über sich ergehen lassen, ne? Jetzt entscheidet sie sich der Anfang Januar hinzutapern und zu sagen, so jetzt will ich auch endlich mal was machen, jetzt geht's los. Und dann muss sie sich bis Anfang Mai beweisen,
ja.
Obwohl die ihrem Land eigentlich nur was Gutes tun will.
Ja, das ist so der Witz an der Sache, ne? Also von wegen, hallo, ich will euch helfen. Ja, Beweise.
Ja, ja, hier, bist ne? Du nicht, also, du bist ja nur ein Mädchen.
Mädchen.
Ja. Das, also, das fand ich schon erstaunlich, muss ich sagen.
Ja,
also, dass sie das auch alles über hat sich ergehen lassen, dass dir das so wichtig war, dass sie das auch durchgehalten hat. Ich hätte ja irgendwann mitten drin gesagt, weißt du was, dann nicht, dann gehe ich wieder.
Also, ich finde es tatsächlich auf beiden Seiten nicht erstaunlich. Erstaunlich, dass sie da die ganze Zeit sie prüfen zu der Zeit, weil sie sagen von wegen hier, ne, du mit deiner kleinen bürgerlichen Rolle da als Mädchen und so weiter. Und dann zusätzlich, dass sie so einen Glauben hat, dass sie das durchsteht, also.
Das ist halt einfach nicht mehr meine Weltanschauung.
Nee, ist es auch nicht.
Obwohl, ich kann es doch so ein bisschen nachvollziehen. Aber es fällt mir schwer, die Brille aufzusetzen. Also, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, sie hat sich ja erstmal beweisen müssen. Wir haben jetzt den 7. Mai und jetzt durfte sie endlich ins Feld ziehen. Also ihr wurde dann eine Rüstung gefertigt. Das ist ja auch das, was man so klassischerweise aus den Filmen kennt, ne? Und dann ist sie halt auf dem Pferd ins Feld gezogen, wurde dann von einem Pfeil getroffen, ist sogar von ihrem Pferd gefallen, aber hat sich nicht vom Kampffeld tragen lassen. Und das hat die Männer so motiviert, dass sie dann danach viele Schlachten erstmal nur gewinnen konnten. Und das ging sogar relativ schnell, weil das Ganze hat nur einen Tag gedauert.
Was, kennst du diese Filme oder diese Szenen, wo die, weißt du, dieses ganz theatralische, wir ziehen in die Schlacht und bei dem ersten Windhauch, kippen die alle um oder weißt du, der erste Schlag vom Gegner hat die bewusstlos geschlagen. So stelle ich mir das gerade bei ihr vor. Und dann denken sich, weißt du, diese Lichter und sagt, nein, ihr dürft mich hier nicht runtertragen. Und die Männer sind nicht inspiriert von ihr, sondern sagen so, scheiße, wenn solange die nicht geht, dürfen wir auch nicht gehen.
Ja, und dann schlagen sie gleich die Engländer an den Kampf. Also es hat ja nicht lange gedauert. Wie gesagt, am 7. Mai ritt sie zu Feld und am 8. Mai sagten die Engländer schon, dann gehen wir.
Dann halt nicht, kann ja keiner ahnen, dass ihr euch wehrt.
Ja, und tatsächlich ist der 8. Mai auch bis heute noch der Tag der Befreiung, der zumindest in Orléans gefeiert wird. Daher auch ihr zweiter Name, Johanna von Orléans. Also das Jeanne d'Arc, das bezieht sich ja tatsächlich auf ihren Familiennamen.
Mhm.
Sie kam ja aus sehr guten, aber bäuerlichen Verhältnissen, aber die hatten schon, also die waren schon gut betucht für die Verhältnisse damals. Und dieses Dark, das ist also auch mit diesem Apostroph später eingeführt worden, so 2 Jahrhunderte später, um dann auch so ein bisschen kenntlich zu machen, dass die schon so ein Semi-Adel waren, also auf dem Weg dahin.
Ja.
Mindestens von der wirtschaftlichen Seite her. Genau, so. Also Orléans war dann zumindest schon mal befreit und bis Juni, also dann bis einen Monat später, waren die Engländer dann auch unter der Mitwirkung von Jeanne d'Arc so weit zurückgedrungen, dass sie südlich der Loire völlig vertrieben waren. Mhm. Also das ganze Gebiet. Also die haben relativ schnell mit ihr das Gebiet wieder zurückerobert. Wenn man sich ja mal überlegt, dass das ja auch ein 100-jähriger Krieg war, ne?
Ja.
Ging es dann in der Abfolge doch relativ zügig. Genau, so. Und das ging dann so weit, also Anfang Mai durfte sie dann endlich los, dass im Juli, also 2 Monate später, am 16. Juli, dann der Dauphin, auch tatsächlich in Reims zum König gesalbt wurde.
Kurze Zwischenfrage, es kann sein, dass ich das nicht vernünftig gehört habe. Zu welchem Zeitpunkt des 100-jährigen Kriegs sind wir gerade? Wann fing der an?
1328 fing der herrschende englische König an, seine Erbfolge auf den französischen Thron einzufordern. Und also 1328.
Das war auch dann der Beginn quasi.
Ja, das ging relativ zügig dann. Also ich weiß nicht ganz genau, wann der Beginn ist, das habe ich gar nicht gesagt. 1337.
Jetzt haben wir 1400.
Wir haben jetzt 1429.
Ja, okay, also sind wir am Ende des 100-jährigen Kriegs.
Wir sind am Ende des 100-jährigen Krieges, genau.
Ja, also, das brauchte ich gerade für mich zur Einordnung, weil du ja sagtest, von wegen dafür, dass es ein 100-jähriger Krieg war, ging das jetzt ja relativ ratzfatz. Und das ergibt dann ja auch absolut Sinn zu sagen, von wegen, ey, die haben da rumgehext und rumgetan und rumgemacht. Jetzt kommt die auf den Plan und auf einmal geht das zack, 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 zack.
Ja, genau, aber deswegen hat sie jetzt ja am Ende auch diesen Nationalheldenstatus bekommen, ne? Weil aufgrund ihrer Prämisse halt und ihrer Taten und Motivation ist am Ende völlig egal, was man da jetzt so sagt. Dieser 100-jährige Krieg, wo sich einfach nichts gerührt hat, hin und her und zurück, dann endlich ein Ende fand.
Ja, gut.
Und aber auch so erfolgreich war halt, dass die Engländer vertrieben worden sind, ne?
Ja.
Genau, zu dem Zeitpunkt, als der König, also als der Dauphin zum König gesalbt wurde und jetzt dann ja offiziell wieder französischer König war, noch nicht. Das wollte Jeanne d'Arc ganz gerne tatsächlich nach Paris reiten und da die letzten Engländer vertreiben. Berater von dem König haben aber gesagt, nee, mach das mal nicht. Und dann hat er natürlich eher auf die gehört und dann hat das ganze Dilemma nahm ab, dann nehme ich seinen Lauf. Dann gab es ein paar strategische Fehlentscheidungen, sodass einige Kämpfe wieder verloren wurden und dann wurde ihr doch gesagt, ah, na gut, dann reit jetzt doch mal nach Paris, so nach dem Motto, hast du das schon mal das Ganze gerettet? Vielleicht kriegst du das Schiff jetzt, oder das nochmal rumgerissen. Und das ging dann natürlich nicht so gut. So, das heißt, in Paris hat sie dann tatsächlich auch ihren ersten Verlust quasi erlitten oder die erste Niederlage, so muss man es ja sagen. Na gut, okay. So, genau, auf jeden Fall wollte sie gerne nach Paris vordringen, um die Engländer endgültig von dannen zu jagen. Das wurde ihr alles nicht gestattet, das ging alles misslich in die Lage. Und Karl der Siebte hat dann am Ende gedacht so, ah, jetzt also irgendwie so ganz ohne die Engländer geht's jetzt auch nicht. Und also, ja, irgendwie ist auch ein bisschen schwierig. Und also jetzt die Burgunder, jetzt wollen die auch irgendwie hier wieder ankommen und die brauche ich auch, damit ich die Engländer wieder ganz vertreiben kann. Und auf welchen, also ne, weltpolitisch, auf welche Front geht er jetzt zu? Auf jeden Fall, egal in welche Richtung er sich entschied, beide fanden Jeanne d'Arc nicht so geil, weil sie dazu geführt hatte, dass halt Verluste bei deren Armeen vorhanden waren. Und dann wurde sie natürlich an der Stelle auch das, sagt man das, das Bauernopfer?
Der Sündenbock.
Naja, Sündenbock. Das habe ich gerade gesagt, Bauernopfer, ne?
Ja.
Kann man das auch sagen? Was bedeutet Bauernopfer?
Es gibt einen Film, der heißt Bauernopfer.
Interesting.
So wie ich das jetzt ganz spontan sehe, ist das ein Begriff aus dem Schach. Unter anderem dadurch, dass man halt dann einen Bauern zum Beispiel opfert für einen größeren Schachzug. Die Frage ist also aus der Sicht von Karl dem Siebten, könnte sie dann das Bauernopfer sein, weil er sie opfert. Und aus der Sicht der anderen könnte sie der Sündenbock sein. Also kommt vielleicht ein bisschen auf die Perspektive darauf an.
Ja, aus seiner sicherlich, weil er am Ende sich dazu entschlossen hat, sie an die Burgunder auszuliefern, um mit denen halt schön Wetter zu machen und dann halt Front gegen England zu machen, um sie dann endgültig aus Frankreich zu vertreiben. Das war am Ende die Entscheidung, die er getroffen hatte. Und die Burgunder haben sich dann gedacht, naja gut, jetzt ist sie hier. Und dann ist sie irgendwie zweimal da aus der Gefangenschaft abgehauen.
Wie war das denn jetzt, also wenn du sagst von wegen, in dem Moment, als sie sagte, wir müssen jetzt nach Paris und die Engländer vertreiben, hat er ja gesagt, nö, ist nicht, machst du nicht, weil er auf die anderen Leute gehört hat. Wie hat sie denn darauf reagiert? Weil sie hat ja sicher weiterhin auf Gottes Empfehlung hin eigentlich reagieren wollen, oder?
Ja, also sie hat ja so an ihm lange gearbeitet, bis sie dann doch endlich durfte, ne?
Ja, aber dann war es ja zu spät wahrscheinlich.
Genau, dann blieb halt die Mission an der Stelle erfolglos. Und sie hatte halt auch darum gebeten, dass er sie dahin unterstützt, auch die restlichen Engländer aus Frankreich vertreiben zu dürfen. Und die Unterstützung hat er ihr halt entsagt. An der Stelle hat er halt gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Ich glaube nicht mehr an dich. Du hast zu mir gesagt, ich werde als König gesalbt, die Prophezeiung ist eingetreten und alles danach ist mir jetzt egal.
Jetzt brauche ich dich nicht mehr.
Nee, genau. Und deswegen hat er sie an der Stelle halt auch geopfert, weil er dann gesagt hat, nee, die Burgunder, die dann halt wieder an der Tür gekratzt haben, so nach dem Motto, jetzt hier, also wir haben jetzt halt erst vorher mit den Engländern zusammengearbeitet, aber jetzt würden wir halt doch ganz gerne wieder in Frankreich rein. Es läuft ja hier jetzt offensichtlich auf der Seite gerade ein bisschen besser. Hat er sie mit offenen Armen empfangen und gesagt, ja, kommt her. Zusammen schaffen wir es gegen die Engländer und im Prinzip, was wollt ihr dafür haben? Und die dann so, die Jeanne d'Arc. Und er dann so, ja, hier.
Das ist doch unfassbar, oder?
Ja.
Also mit welcher Berechtigung auf einmal zu sagen, nee, ich glaub nicht mehr an dich.
Tja.
Gibt keinen Grund, dass er so...
Nein, überhaupt keinen. Ja, also er hat sie schlichtweg im Stich gelassen.
Das ist nicht nett.
Weil sie aus seiner Perspektive ihre Rolle erfüllt hat.
Ihnen zum Thron zu verhelfen.
Genau.
Und nach mir die Sinnflut.
Richtig.
Oder dein Tod.
Je nachdem, was gerade besser passt.
Okay. Schön. Ich mag ja, Menschen. Menschen sind toll.
Könige vor allen Dingen.
Ja. Machthaber.
Ja. Also, sie ist also jetzt nach Burgund ausgeliefert worden. Da hat sie dann versucht, zweimal abzuhauen. Die haben sie aber immer wieder dingfest gemacht. Und nach knapp 7 Monaten Gefangenschaft wurde sie dann nach England verkauft, wo sie dann für 5 Monate eingesperrt wurde. Also immer noch in Frankreich, weil waren ja noch nicht ganz vertrieben, die Engländer. So, aber halt in der englischen Besatzungszone. Und da hat man ihr dann den Prozess gemacht. Und am 19. Mai 1431, also das ist, wie man sieht, kein langer Zeitraum, ne? Also wir sprachen ja vorher von 29 und 2 Jahre später war schon alles vorbei. Ist sie dann in 12 von 67 Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden, unter anderem, und da kommen wir jetzt nochmal zu dieser Soldatengeschichte von ganz am Anfang, auch wegen Mordes. Denn da Jeanne d'Arc offiziell keine Soldatin war, weil das konnten nur Männer sein, ist jeder Totschlag, den sie auf dem Schlachtfeld vollführt hat, als Mord zu werten. Toll, ne?
Ja.
Ja, und das war tatsächlich auch am Ende so ein bisschen so, weil man eher mit dem Scheiterhaufen gedroht hat, wie man sie ins Geständnis gekriegt hat, ne?
Ja.
Sie hat dann tatsächlich geschworen, ein paar Tage später, in der Hoffnung, den Scheiterhaufen in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln zu können, dass quasi alle 67 Anklagepunkte wahr sind und sie hat alle gestanden. Und dann war es so, und dann hatte man zu ihr gesagt, wenn sie sich jetzt als schuldig bekennt, dass man sie dann quasi nur als Heretikerin, also ne, jemandem, der, also so diese Blasphemie-Geschichte, ne?
Mhm.
Lebenslange Haft. Und darauf hatte sie sich quasi eingestellt und dann sind die einen Tag später zu ihr gekommen und haben gesagt, ah nee, doch nicht, wir verbrennen dich jetzt doch.
Ja, no shit, also ich würde doch niemals jemanden, der mich in Haft nimmt, dem glauben, dass der mir sagt, weil du bist dem ja hilflos ausgeliefert.
Total.
Und wenn die dann also sagen, auch ja okay, aber Zeit, ne? Da an der Stelle ist sie halt immer noch nur 17 Jahre alt
Wahnsinn.
Gewesen.
Ja, 19, 20.
19 Jahre aber alt gewesen, immer noch, aber ich meine, super jung. Ja. Weißt super du, wenn dann, und dann, wenn dann, wer weiß, wie viele Männer auf dir rumhacken und die ganze Zeit da dich piesacken und alles. Und die werden wahrscheinlich nicht sanft mit dir umgegangen sein.
Nee, da gab es auch tatsächlich diverse Sachen, ne? Also das ist dann zum Beispiel so, dass man dann gesagt hat, nee, also wir können dieses Urteil jetzt nicht aufrechterhalten, weil sie hat sich jetzt zum Beispiel wieder Männerklamotten im Gefängnis angezogen und hat wieder so getan, als wäre sie ein Mann. Obwohl sie eine Frau ist und da hat sie dann irgendwann auch und dann tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wem, erzählt, dass die halt, sie haben ihr alle Klamotten weggenommen, die haben ihr nur Männerklamotten hingelegt.
Ja.
Also sie hatte entweder die Wahl halt nackt zu erfrieren oder den Kram anzuziehen. So.
Ja.
Und angeblich hat sie auch erzählt, dass sie schwer misshandelt wurde und man hat auch versucht, sie zu vergewaltigen. Dem konnte sie entgehen, dadurch, dass sie die Männerklamotten wieder angezogen hat. Aber sie ist wohl tatsächlich dann nochmal auf übelste körperlich misshandelt worden.
Ja, das wundert mich nicht für die.
Genau. Und am Ende hat sie sich dann aber gedacht, nachdem sie das jetzt ja alles ertragen musste, also es war, wie gesagt, wieder alles nur eine Geschichte von wenigen Tagen, hat sie nach 4 Tagen ihr Geständnis auch widerrufen und gesagt so, nee, ist alles nicht wahr. Es ist also, ich bin hier einfach reingedrückt worden und wenn ich jetzt quasi auf den Scheiterhaufen muss, dann mit erhobenem Kopf. Und soweit ist es dann auch gekommen. Am 30. Mai 1431 ist sie dann auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt worden. Und das finde ich jetzt tatsächlich fast ein bisschen perfide, weil man das sehr detailreich geplant hat. Man hat dann ihre Asche genommen und die in die Seine gestreut, damit auch ja keine Reliquien aus ihrer Asche gebaut werden können, dass sie keinen Märtyrerstatus bekommt.
Ja, super.
Ja.
Ja. Die wussten schon, was sie tun.
Genau. So, dass sie jetzt im Fluss und dann in dem weiten Ozean gespült wurde mit ihrer Asche. Und im 19. Jahrhundert hat sich aber das Bild so ein bisschen gedreht. Also sie war natürlich relativ lange bekannt, weil gerade für das 15. Jahrhundert ist das ja schon recht faszinierend, dass, müssen wir jetzt mal ehrlich sagen, eine Frau oder ein junges Mädchen dafür verantwortlich war, dass dieser 100-jährige Krieg beendet worden ist.
Mhm.
Und dieser Mythos, der dann halt durch die französische Kultur waberte, hat dann tatsächlich so Nationallegendenstatus erreicht.
Ja.
Und wurde dann halt immer beliebter. Sodass im Pantheon in Paris zum Beispiel ist ihr eine ganze Bildreihe gewidmet. Es gibt diverse Kunstwerke. In der Literatur wurde das Motiv immer wieder aufgegriffen. Filme gibt es jetzt ja neuerdings als modernes Medium dazu. Und also wo man jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Wo ich tatsächlich den Hut vorziehe, ist die Mutter von Jeanne d'Arc. Weil die, nachdem ihre Tochter da ja hingerichtet worden ist, dann ihr restliches verbleibendes Leben dafür gekämpft hat, dass ihr Status wieder umgedreht wird und dass das Urteil wieder aufgehoben wird.
Ja.
Das und Urteil. Das hat tatsächlich auch geklappt. Ja. Also das Urteil, dass sie Herikerin wäre, ne, und sich im Prinzip das alles nur ausgedacht hätte. Und die Mutter hat sich dafür eingesetzt, dass das Urteil aufgehoben wird. Und das ist auch tatsächlich relativ schnell passiert. Also 24 Jahre, nachdem Jeanne d'Arc hingerichtet wurde, wurde das Urteil aufgehoben. Und da hat sie schon halt im Volksmund diesen Status der Märtyrerin bekommen. Und sie ist dann auch von der katholischen Kirche anerkannt worden. Und zwar ist sie 1909 vom Papst Pius X. Selig gesprochen worden und dann 1920 von Papst Benedikt XV. Sogar für heilig.
Aha.
Deswegen ist sie jetzt die heilige Johanna von Orléans. Genau, die halt vorher ja schon, also wie gesagt, schon seit dem 15. Jahrhundert, aber als Märtyrerin bekannt ist. Und ihr Gedenktag halt ist der 30. Mai. Und aufgrund der Tatsache, wie es halt zu ihren Todesumständen kam, ist ihr Gedenktag tatsächlich auch in der Church of England, der 30. Mai.
Ja.
Nicht nur in der katholischen Kirche. Und sie ist unter anderem übrigens die Schutzheilige für den Rundfunk.
Okay, warum?
Wo man ja auch im größten, breiteren Sinne sagen könnte, sind wir ein Format von.
Aber warum? Weil sie der Rundfunksender von Gott war?
Weiß ich nicht. Sie ist auch die Schutzpatrone der Telegrafie. Ich glaube, das ist einfach nur random. Also da kann mich einer des Besseren belehren, da freue ich mich drüber. Aber meines Erachtens wird irgendwas, was es gibt, muss zugeordnet werden,
ja,
und das wird
es
halt gemacht.
Mit der Messenger und so passt ja eigentlich schon, oder?
Ja. Jeanne d'Arc.
Ja.
Und tatsächlich ist es jetzt so, also auch in den 2000ern bewegt sie die Menschen immer noch. Also es gibt immer noch die diverse Denkmäler, die in ihrem Namen eröffnet werden. Und jetzt gibt es neuerdings auch ein, genau, in Rouen, da wo sie hingerichtet wurde, gibt es seit 2015 auch ein Historial Jeanne d'Arc, wo auf knapp 1000 Quadratmetern über 5 Etagen ihre Geschichte erzählt wird.
Wow.
Ja, das ist ein ehemaliger erzbischöflicher Palast, den sie da umgebaut haben für sie.
Ja, Gott for her.
Hat sie zwar nicht mehr so viel von, aber wenigstens hat sie dann doch relativ schnell die Anerkennung gekriegt, die sie eigentlich auch schon während ihrer Lebenszeiten verdient hätte.
Ja, aber ich meine, wenn man jetzt dem Glauben folgen will, dem sie auch beiwohnt, dann hat sie ja da vielleicht sogar noch was von.
Das stimmt.
Weil dann ist ja ihre Reise nicht vorbei gewesen.
Auch das hast du richtig erfasst, ja. Das zur ersten Episode im Frauenmonat 2024.
Die Johanna. Das ist aber eine wichtige Person der Geschichte. Guck mal, sowas
kann ich. Absolut.
Sowas kann ich nicht. Läuft bei uns.
Sowas von.
Rückwärts vielen Dank.
Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind immer noch auf Instagram. Wir nehmen auch immer noch mal gerne Vorschläge an. Vielleicht fällt euch noch eine interessante Frauengestalt ein, zu der wir mal was erzählen sollen.
Genau. So, das war's bei uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Ja, oder einen schönen Abend, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Eine gute Nacht.
Und eine gute Woche oder eine gute 2 Wochen oder wenn ihr diese Folge nicht sofort hört, dann hören wir uns gleich bei der nächsten Folge.
Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir uns wieder hören.
Ja, genau. Bei Enigma.
Und ja, tschüss.
Tschüss.